Ich möchte euch auch ganz herzlich willkommen heißen zur heutigen Predigt, gerade die, die auch im Livestream eingeschaltet sind. Ich will gerade mit dem Gebet starten. Ja, Herr, ich danke dir, dass du der Gott bist, der uns nicht verlässt, der sich nicht abgewendet hat von uns, sondern der sich in Christus uns offenbart hat, uns vollkommen zugewendet hat. Und dass wir in dieser Gewissheit ja auch dein Wort lesen dürfen, dass dein Wort Zuwendung von dir zu uns ist. Und da würde ich dich darum bitten, dass du uns jetzt einfach auch die Herzen aufmachst, dass wir dein Wort aufnehmen und dass wir gestärkt werden dürfen. Amen. Ich freue mich sehr, dass ich nicht einsam in diesem Raum muss stehen, sondern dass doch noch ein, zwei Leute da drin dürfen sein. Mit der ganzen Massnahme ist ja Einsamkeit so ein Thema, das relativ stark ist. Einsam im Homeoffice, einsam im Social Distancing, wenn man mit Abstand muss zum Mittag essen irgendwo oder was auch immer. Man darf viele Sachen nehmen. Die sozialen Kontakte sind eingeschränkt. Und das macht vielen Mühe. Viele fühlen sich verlassen oder von der Welt abgeschnitten. Und manchmal geht es uns auch mit Gott genau so. Wir fühlen uns fern, verlassen von Gott. Der soziale Kontakt zu ihm ist irgendwie abgebrochen. Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, Kummer, Sorgen tun unser Leben einnehmen. Und genau in so einer Situation spricht der Psalm 13. Der David spricht aus so einer Situation raus. Und der Psalm 13, der ist eigentlich der Abschluss von der ersten Klagepsalmeinheit. Und die erste Klagepsalmeinheit, die geht vom Psalm 3 bis Psalm 13 und wird durch den Psalm 8 eigentlich unterbrochen. Es ist ein kurzer, prägnanter Psalm, aber er spricht direkt in die Lebenssituation inne, wie vorher beschrieben. Und in dem gibt es uns aber auch Anleitung und Hilfe für die Situationen. Und darum wollen wir uns jetzt den Psalm gerade schnell durchlesen. Psalm 13. Wie lange, o Herr, willst du mich vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen tragen, Tag für Tag? Wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Schau her und höre mich, o Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht den Todesschlaf versinke, dass mein Feind nicht sagen kann, ich habe ihn überwältigt, und meine Widersacher nicht frohlocken, weil ich wanke. Ich aber vertraue auf deine Gnade. Mein Herz soll fröhlich frohlocken in deinem Heil. Ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Der Psalm startet mit vier sehr brennenden Fragen. Die Frage nach dem Wie lang noch? Wie lang, o Herr, willst du mich ganz verlassen? Wie lang verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lang sollen die Sorgen meine Seele durchdringen? Wie lang soll mein Feind sich noch über mich erheben? Der David fühlt sich da also Gott verlassen. Und sein Schrei kommt aus einer ganz tiefen Not raus. Er ist irgendwie hilflos und einsam in seinem Problem. Sorgen, Kummer quälen ihn Tag und Nacht, es lässt ihn keine Ruhe. David fühlt sich von Gott verlassen. Und die Frage nach dem wie lang wird es noch dauern, bricht durch. Wann wird Gott endlich helfend eingreifen? Und das, wie lange, das wann wird Gott handeln, ist doch eine Frage, und sich durch die ganze Bibel durchzieht. Beim Hiob zieht sich die Frage über 40 Kapitel durch. Der Habakuk verzweifelt an dieser Frage fast, wenn er die ganze Ungerechtigkeit von dieser Welt anschaut. Im Habakuk 1,2 lesen wir von dem. Habakuk 1,2: Wie lange, o Herr, rufe ich schon, ohne dass du hörst? Ich schreie zu dir wegen des Unrechts und du hilfst nicht. Aber auch im Neuen Testament kommt die Frage vor. Und zwar im letzten Buch sogar, in der Offenbarung, dort schreien die Märtyrer zu Gott genau mit dieser Frage nach dem Wie lang. In der Offenbarung 6, Vers 10. Offenbarung 6, Vers 10. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Die Frage nach dem Wie lang zieht sich also durch die ganze Bibel, von vorne bis hinten durch. Aber sie zieht sich doch auch in unserem Leben weiter. Die Frage nach dem Wie lange noch muss ich die Krankheit erleiden? Wie lange noch habe ich die Konflikte und die Probleme? Wie lange noch bin ich vielleicht einsam in meinem Leben? Wie lange noch geht mein Leiden? Wie lange noch handelt Gott nicht? Wie lange noch ist Gott fern von mir? Und in dieser Frage nach dem Wie lange geht es eigentlich um etwas ganz Bestimmtes. Nämlich darum, dass Gott anscheinend passiv ist. Dass Gott anscheinend fern von uns ist. Dass er sich vielleicht sogar gegen uns gestellt hat. Und es macht sich irgendeine Ungeduld breit. Warum handelt Gott denn nicht? Warum hat Gott mich dann verlassen? Was ist der Grund dafür? Und da will ich jetzt eine Gegenfrage hineinbringen. Sind wir wirklich von Gott verlassen? Ist der David in dem Psalm wirklich ein gottverlassener Mann? Ein Mann, von sich Gott bewusst abgewendet hat von ihm? Was bedeutet Gottverlassenheit? Wenn wir schauen, was Gottverlassenheit bedeutet, dann ist das wortwörtlich die Hölle. Die Hölle ist dort, wo Gott sich aktiv von uns abwendet, sich nicht mehr um uns kümmert, uns total verlassen hat. Und es ist der Ort, wo wir nicht herwollen. Wo ich niemandem wünsche, dort herzugehen. Wo unser Schreien und unser Klagen kein Gehör mehr findet, keine Antwort mehr überkommt. Und was die Gottverlassenheit ganz praktisch bedeutet, das finden wir am Kreuz von Golgatha bei Jesus. Da ist Jesus, der Sohn Gottes, vom Vater verlassen. Weil er unsere Sünde trägt. Die Sünde, die die Ursache ist für die Trennung von Gott. Die Sünde, die im Endeffekt uns die Hölle bringt. Die ewige Abwesenheit Gottes, die ewige Trennung von Gott. Und am Kreuz nimmt Jesus das auf sich. Am Kreuz durchlebt Jesus die Gottverlassenheit, die Hölle, die uns zustehen wird. Und der Schrei von Jesus am Kreuz übertönt damit all Schrei durch die ganze Bibel. In Matthäus 27, Vers 46, lesen wir von dem. Der ganz bekannte Ausruf von Jesus, Matthäus 27, 46. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus hat für uns die endgültig uns zustehende Gottverlassenheit treibt. Er hat die Hölle durchlebt, die uns eigentlich in Ewigkeit zustehen wird. Aber weil Jesus sündlos war, hat er die Strafe nicht ewig getragen, sondern hat er sie überwunden, hat er den Tod besiegt und ist auferstanden. Und damit hat er auch die Folge der Sünde für uns besiegt. Damit wir sie nicht durchleben müssen. Damit wir die Gottverlassenheit in Ewigkeit nicht haben müssen. Und die Gnade, die Gott da uns am Kreuz entgegenbringt, die Gnade gilt jedem da drinnen. Die Gnade gilt auch dir, wenn du schon lange dich von Gott abwendest. Wenn du schon lange dich von seinem Weg abgewendet hast, dann ist die Gnade immer noch da. Du darfst zurückkommen zu Jesus. Jesus, und auch für dich die Gottverlassenheit getragen hat. Nimm du Jesus als König in dein Herz auf. Nimm du ihn als König in deinem Leben auf. Gib deine Sünde bei ihm ab, weil er hat sie ja für dich getragen. Du musst sie nicht selber tragen. Weil Jesus Christus die Strafe für uns am Kreuz überwunden hat, ändert sich für uns auch die Aussage nach dem wie lang. Wir kommen eine neue Perspektive über, eine neue Hoffnung, nämlich die Hoffnung, dass Gott uns nie fern ist, egal wie die Umstände scheinen. Dass Gott sich uns nie komplett abwenden wird. Und die Hoffnung finden wir auch in dem Psalm beim David. Weil der David impliziert ja mit seinem Schrei zu Gott, dass Gott nicht fern ist, dass Gott ja seinen Schrei hört, dass er im Gebet immer noch zu Gott kommen kann. Also der David geht eigentlich gar nicht davon aus, dass Gott ihn wirklich verlassen hätte. Sondern er weiß, dass Gott seine Kinder annimmt. Dass Gott eingreift. Und was, wenn Gott eingreift, sich die Situation grundlegend ändern wird. Und dass Gott zu seiner Zeit handeln wird. Und wenn Gott handeln wird, dann werden wir im Rückblick sehen, dass Gott eigentlich nie fern war. Dass Gott eigentlich immer da war. Und die Gewissheit, dass Gott antworten wird, die gibt es uns auch in der Offenbarung, nämlich die Antwort an die Frage der Märtyrer, an den Ausruf der Märtyrer, Offenbarung 6, 11, gerade anschliessend. Und jedem von ihnen wurden weiße Kleider gegeben und es wurden ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten. Sie sollen Geduld haben. Aber Gott wird handeln. Wenn unsere Situation noch so schwierig und Gott verlassen scheint, wir Gott irgendwie nicht mehr hören und ihn wirklich irgendwie nicht mehr sehen können, dann können wir aufs Kreuz schauen. Dann können wir im Kreuz Gewissheit bekommen, dass Jesus die Gottverlassenheit getragen hat schon für uns. Dass Gott sich uns bereits zugewendet hat in Jesus Christus. Und dass er uns sich auch in dieser Situation zuwenden wird, nicht zu unserer Zeit, sondern zur rechten Zeit. Was der David eigentlich in dem Psalm erlebt, ist eine Ungeduld. Denn der David weiß ja, dass wenn Gott handelt, sich alles ändern wird. Das hat er in seinem Leben schon genügend erlebt, immer wieder. Und das haben wir auch in den vorherigen Klagepsalmen immer wieder gesehen. Aber manchmal handelt Gott nicht sofort. Manchmal müssen wir Geduld haben. Krankheit geht nicht vorbei. Wir haben immer noch Probleme. Unsere Anfeindungen und Anfechtungen hören nicht auf. Ungewissheit und Angst lösen sich nicht auf einfach so. Und unsere Kräfte lassen nach. Vielleicht lässt auch unsere psychische Gesundheit in dem nach. Und das sind Durststrecken, die wir in unserem Leben haben. Und jeder in unserem Leben immer wieder konfrontiert wird damit. Aber gerade in diesen Durststrecken haben wir umso mehr die Gewissheit, dass Gott handeln wird und dass er uns nicht verlässt. Und das führt uns aus dieser wie lange Frage raus zur Bitte, zum Flehen zu Gott. Und das sehen wir jetzt auch in dem Psalm, in den Versen 4 und 5. Schau her und erhöre mich, o Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht den Todesschlaf versinke, dass mein Feind nicht sagen kann, ich habe ihn überwältigt, und meine Widersacher nicht frohlocken, weil ich wanke. Schau her und erhöre mich. Und da kommt eine wunderbare Zuversicht von David raus, nämlich Zuversicht, dass Gott sich nicht abgewendet hat, sondern dass Gott heranschauen wird. Und der Ausspruch von David zeigt, dass er überzeugt ist, dass Gott ihn eigentlich nie ganz verlassen hat. Und dass er sich komplett wieder zuwenden wird. Denn Gott schaut ja auf seine Kinder, wie das ein liebender Vater tut. Und im nächsten Vers, im Vers 5, geht es um die Feinde. Um die Feinde, die ihn frohlocken über sein Unheil. Und damit aber auch Gott in Verruf bringen. Also um David geht es in seinem Leiden, in seinem Unverständnis, schlussendlich um die Ehre Gottes. Darum, dass Gottes Ehre verschmutzt wird, wenn seine Feinde triumphieren über ihn. Es ist also nicht eine egoistische Klage, die da kommt. Aber es ist in dem Sinne auch eine wichtige Erkenntnis, nämlich, dass nicht Gott hinter dem Leiden von David steht, sondern seine Feinde. Es ist eine Erkenntnis, die für uns auch wichtig ist, nämlich, dass Gott nicht ein Tyrann ist, ein Sadist, der sich freut am Leiden von seinen Kindern und irgendwo im Himmel ist und Party macht und lacht über uns, wie es uns jetzt so schlecht geht und ihm so gut. Nein. Sondern wir sehen im Neuen Testament nämlich etwas ganz anderes. Im Hebräer 4, Vers 15 wird uns nämlich gesagt, dass Gott mit uns leiden kann. Ganz praktisch. Hebräer 4, Vers 15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unserer Schwachheit, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Jesus Christus hat nicht einfach nur Gottverlassenheit für uns am Kreuz durchlebt, sondern er hat das ganze Leben gelebt. Er ist auf die Erde gekommen als Mensch, als Kind und er hat gelebt, bis er gekreuzigt worden ist. Er hat Angst, Leiden, Bedrängnis, blanken Hass, alles durchlebt an seinem Lieb. Er weiß genau, wie es uns in diesen Situationen geht. Er weiß, wie es sich anfühlt, einsam zu sein. Er weiß, wie es sich anfühlt, verlassen zu sein von seinen Freunden. Er weiß, wie es sich anfühlt, verachtet zu sein. Er weiß, wie es sich anfühlt, blanken Hass entgegengesetzt zu bekommen. Und er weiß auch, wie es sich anfühlt, keine Kraft mehr zu haben. Am Ende von der Energie zu sein. Als er das Kreuz auf Golgatha getragen hat, hat er es nicht mögen. Da hat der Simon von Kyrene hat ihn das Kreuz müssen tragen. Also Jesus hat alles durchlebt, was auch wir durchleben. Und darum kann er mit uns mitleiden. Darum weiß er, wie es uns geht. wie Jesus Christus gelitten hat für uns. Und in diesem Bewusstsein verändert sich auch unser Leiden. Wir wissen, dass wir nicht allein sind. Wir wissen, dass Gott nicht einfach nur theoretisch weiss, wie es uns geht, sondern dass er praktisch und real weiss, weil er in Raum und Zeit das hier erlebt hat. Und von dem Gott dürfen wir erwarten, dass er uns hört, weil er uns das verspricht in seinem Wort. Im Psalm 50, Vers 15, wird uns das praktisch verheißen. Und rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Gott wird uns retten und hören. Und er hat das schon gemacht, er hat uns schon gehört. Wenn der Habakuk mit seiner Wie-lang-Frage fast verzweifelt und seinen Schrei absetzt, den wir vorher gesehen haben, stellt er sich voller Erwartung auf den Turm auf und wartet auf die Antwort Gottes. Er sagt nicht, ja, jetzt habe ich gebetet und jetzt lässt Gott sowieso nicht. Und es war eh sinnlos gewesen, aber es war eine schöne Übung für mich selber. Nein, der Habakuk macht sich parat für die Antwort Gottes. Im Habakuk 2,1 lesen wir das. Dort sagt er, auf meine Warte will ich treten und auf dem Turm mich aufstellen, damit ich Ausschau halte und sehe, was er mir sagen wird und was ich als Antwort weitergeben soll auf meine Klage hin. Und im Vers 2, da antwortete mir der Herr und sprach. Der Habakuk hat wieder David erwartet, dass Gott antworten wird. Und ich möchte euch eine persönliche Frage stellen. Erwarten wir in unserem Leiden, wenn wir zu Gott kommen, dass er antworten wird? Stellen wir uns wie der Habakuk auf unsere Warte und halten Ausschau nach der Antwort von Gott? Oder sagen wir, ja, das ist jetzt eine schöne, fromme Übung gewesen, weil man macht das halt so, wenn man Probleme hat, aber Gott wird sowieso nicht handeln. Haben wir fromme Übungen, die wir machen in unserem Gebetsleben? Oder erwarten wir wirklich, dass etwas passiert mit unserem Gebet? Dass unser Gebet beim Allerhöchsten gehört wird? Und sind wir bereit, wie der Habakuk, die Antwort anzunehmen? Egal, wie die Antwort rauskommt. Aber es ist eine Antwort von dem Gott, der weiss, wie es weitergeht. Ja, Gott wird uns hören und er wird antworten. Und aus dieser Gewissheit kann der David eigentlich Gott auffordern, ihn wieder anzuschauen. Aus dieser Gewissheit heraus weiss der David, dass seine Feinde nur in dem Rahmen agieren können, wie Gott sie agieren lässt. Und in dem Rahmen weiss er, der David, dass Gott seine Kinder nicht im Stich lässt. Der David muss seine Sorgen also nicht mehr in seinem Herzen Tag und Nacht mittragen, sondern er kann das an Gott abgeben. Und der Paulus schreibt das auch im Philipper 4, 6 so schön praktisch. Philipper 4, 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wir dürfen unsere Sorgen also einfach abgeben an den Gott, der Kontrolle hat. Der Gott, der ja genau weiss, wie es uns geht. Er hat das ja am eigenen Leib erlebt. Er weiss, wie es uns geht. Und weil wir Kinder Gottes sind, haben wir das Privileg. Und weil wir Kinder Gottes sind, ist unser Bitten und Flehen bei Gott an der richtigen Stelle. Und es ist nicht einfach egoistisch, dass wir in unseren Problemen zu Gott kommen. Wir haben vielleicht oft doch das Gefühl, wir müssen das zurückhalten, weil das, was uns jetzt gerade schlecht geht, das ist doch irgendwie im Großen und Ganzen nicht ganz so schlimm. Anderen geht es doch viel schlimmer. Die müssen viel Schlimmeres erleben. Darum hat das bei Gott eigentlich gar keinen Platz. Aber das stimmt nicht, sondern wir können wie ein Kind und mit einer kleinen Verletzung zum Vater rennen, auch zu unserem Vater im Himmel gehen. Weil Gott kümmert sich ja darum. Und es gibt viele Ältere da drin, die das besser wissen als ich, wenn das ist, wenn ein kleines Kind zu einem rennt. Dann lehnt man es nicht ab, sondern dann nimmt man es an, nimmt man es in den Arm. Dann kümmert man sich um das Kind. Und wenn wir uns schon um unsere Kinder kümmern, wie viel mehr kümmert sich Gott, der Vater im Himmel, um uns? Und die Gewissheit, dass Gott sich wirklich um uns kümmern wird, dass Gott uns nicht abweist, führt uns aus dem Flehen, aus dem Gebet in eine dankbare Haltung hinein, in eine hoffnungsvolle Haltung. Denn in Jesus haben wir Gewissheit, dass wir nicht allein sind. Und dass der Gott, der für uns gelitten hat, auch unser Leiden versteht und kennt. Und das passiert jetzt auch im David, die Haltungsänderung. Sein Gebet wendet sich aus dieser leidensvollen Frage nach dem Wie lang und einer Ungeduld in eine Hoffnung und einen Dank im Vers 6. Ich aber vertraue auf deine Gnade. Mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. Ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Der David vertraut auf Gnade Gottes. Und das ist die Grundlage für seinen Blickwechsel. Weil er weiß, dass Gott ein gnädiger Gott ist. Dass er nicht ein hinterhältiger und sadistischer Tyrann ist, sondern ein gnädiger Gott, der sich uns annimmt. Und Gott hat sich seine Gnade in Jesus Christus endgültig bewiesen. Wenn wir nach einem Beweis für Gottes Gnade fragen, dann müssen wir nur Jesus anschauen. In ihm haben wir die feste Gewissheit und Zuversicht. Und darum wissen wir auch, unabhängig, wenn die Situation für uns aussieht, Gott ist und bleibt gnädig. Und Gott wird sich aus seiner Gnade an uns zuwenden und nicht aus seinem Hass gegen uns. Ja, manchmal handelt Gott nicht sofort sichtbar. Manchmal bleibt unsere Probleme und Leiden über Jahre bestehen. Doch Gott hat einen eigenen Zeitplan. Er sieht ja mehr, als wir sehen in unserem eingeschränkten Blickwinkel. Aber eins bleibt gewiss, er lässt uns nicht allein und er wird handeln in seiner Gnade. Als Jesus vom Lazarus seiner Krankheit gehört hat, da ist er nicht sofort gegangen und hat ihn geheilt. Er ist erst an sein Grab gekommen, wo er schon 4 Tage tot war. Aber weil er gewartet hat, ist sein Handeln umso gewaltiger geworden, hat sein Handeln Gott umso mehr verherrlicht. Gott handelt nicht zu unserer Zeit, sondern zur rechten Zeit. Und diesen Zeitpunkt, den dürfen wir im Glauben Gott ablegen. Um den müssen wir uns nicht kümmern. Dann dürfen wir einfach Gott überlassen. Aber wir dürfen immer wieder zu ihm kommen und die Frage nach dem Wie lang fragen. Und das befreit uns in der Gewissheit, dass Gott handeln wird, dass das eine feste Tatsache ist, dass wir eine dankbare Haltung verdienen dürfen. Und es ist spannend, in dem Vers 6 am Schluss sagt er: Ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Und das ist im Hebräisch eine spezielle Zeitform, das nennt man das prophetische Perfekt. Es ist eine Vergangenheitsform, die aber so gewiss ist, wo man in die Zukunft schaut. Also etwas Zukünftiges und eigentlich so gewiss ist, dass sie eigentlich schon durch ist. Also eine spezielle Tatsache. Man ist so gewiss, dass Gott wohlgefällig handeln wird, dass man es eigentlich in der Vergangenheit formuliert. Weil es eigentlich so gewiss ist, dass es schon durch ist. Und das ist eine ganz andere Herzenshaltung, die David da einnimmt. Er weiß, es ist so eine Tatsache, dass Gott sich nicht abwenden wird. Dass Gott handeln wird, dass er das Wohlgefallen, das kommen wird, schon in Dankbarkeit kann singen. Dass er das schon in Dankbarkeit und in Lob kann annehmen, obwohl es noch nicht passiert ist. Er weiß, dass Leiden in dieser Zeit im Blick auf die Ewigkeit, auf die Herrlichkeit, die kommen wird, nichtig sein wird. Wie das auch der Paulus im Römer 8,18 schön schreibt. Nämlich im Römer 8,18: Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Das ist eine feste Tatsache, die wir haben, dass das so sein wird. Und diese Tatsache, die gilt auch für dich, die gilt auch für mich in unseren schwierigen Situationen. Und das darf auch uns in Dank und Freude versetzen. Wenn wir so eine Zuversicht und die Hoffnung haben. Auch wenn die Situation im jetzigen Augenblick noch besteht. In dieser Vertrauen und in dieser Gewissheit können wir wieder Freude erfahren. Gott loben, denn du bricht Lob, unser Lob, die Macht vom Feind und vom Leiden. Diese Zuversicht dürfen wir haben, wenn wir in Jesus Christus die Gewissheit haben. Eine Gewissheit, die uns keine Versicherung, kein Politiker, keine Firma und auch keine Wissenschaft geben kann. Eine Zuversicht, dass allen Kindern Gottes am Ende das Beste wartet. Nämlich die Herrlichkeit beim Vater. Weil Gott das durch die Weltgeschichte seit dem Anbeginn der Schöpfung immer wieder bewiesen hat. Und da kommt zum Schluss nochmal etwas ganz Schönes raus, nämlich, dass wir nicht allein sind auf dieser Welt. Gott hat uns als Kinder Gottes in Gemeinde gestellt. Wir haben Brüder und Schwestern, real auf dieser Welt. Als reale Hilfe und Stütz. Zusammen dürfen wir uns tragen und stärken, weil Jesus ja mitten unter uns ist in der Gemeinde. Weil er uns sein Wohlgefallen geschenkt hat. Und darum sind unsere gemeinsamen Treffen, unsere gemeinsamen Gebete, unsere gemeinsamen Gottesdienst, Ort und Zeiten, wo wir uns gemeinsam tragen dürfen. Wo wir gemeinsam dürfen vor Gott kommen, auch in schwierigen Zeiten. Und das ist ein grosses Privileg, das wir haben dürfen, dass wir im Glauben nicht allein vor Gott stehen müssen, sondern dass wir den ganzen Leib Christi haben, der mit uns vor Gott steht. Und dass unsere Brüder und Schwestern uns im Glauben tragen dürfen, auch durch Situationen, die uns vielleicht schwer ist, um wirklich noch zu beten. Und wir vielleicht so am Ende sind, dass es uns nicht mehr möglich ist, zu beten. Dann können unsere Brüder und Schwestern für uns einstehen. Das ist ein grosses Privileg, das wir immer wieder dürfen, auch bei uns ganz praktisch in Anspruch nehmen. Sind zum Schluss. Der Psalm hat uns eine Anleitung gegeben, wie wir in so schwierigen Situationen dürfen umgehen. Wir dürfen alle Sorgen zu Gott bringen. Wir dürfen unsere Ungeduld und unser Unverständnis bei ihm ablegen. In dieser vollen Erwartung von der Tatsache, dass Gott handeln wird. Denn Gott weiß, wie es uns geht. Denn Gott hat wirklich gelitten für uns und kann darum mitleiden. Auch in unseren einsamsten Momenten ist Gott da. Und wir haben in dieser Welt Bedrängnis. Gott hat uns nie verheißen, dass es uns in dieser Welt gut gehen wird. Im Johannes 16, Vers 33 ist der bekannte Ausspruch. 16, Vers 33. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wie herrlich ist die Tatsache. Jesus hat die Welt überwunden. Schon jetzt. Nicht erst in 1000 Jahren, nicht erst, wenn er wiederkommt, sondern er hat die Welt am Kreuz überwunden. Das ist eine Tatsache, wo wir jetzt schon drin leben. Wir sind nicht mehr länger vor dieser Welt, sondern wir sind nur noch in dieser Welt als Fremdling und Gäste. Und das befähigt uns, geduldig auszuharren und auf den Zeitpunkt warten, wo bei Gott der richtige Zeitpunkt ist. Weil wir eine hoffnungsvolle Tatsache haben. Und in dieser Hoffnung darf unser Lob, unser Leiden durchbrechen und uns fröhlich machen im Gott von unserem Heil. Denn Gott, der Gott, der sich nicht von uns abgewendet hat, sondern vielmehr in Jesus Christus komplett zugewendet. Amen. Ich könnte noch beten. Ja, Herr, du bist der herrliche und erhabene Gott, der nicht festgehalten hat an seinen Privilegien, sondern als Mensch auf die Erde gekommen ist, das Leben durchlebt hat mit allem Schweren, allen Nöten und jetzt genau weiss, wie es uns geht. Ja, Herr, du hast in Raum und Zeit gelitten für uns und kannst jetzt auch mit uns mitleiden und uns so Trost und Hoffnung schenken, ganz real. Und du hast uns nicht allein in dieser Welt, sondern du bist mitten unter uns, in der Gemeinde, in der Gemeinschaft, in deinem Lieb. Und ich bitte dich, dass du uns die Gemeinschaft immer wieder neu stärkst und vor Augen setzt, dass wir die immer wieder in Anspruch nehmen, die Gnade, die du uns gibst. Und dass wir wirklich dürfen, auch in dieser Gemeinschaft dich verherrlichen und zu deiner Ehre leben. Uns auf dich ausrichten, weil du bist der Einzige, Herr, der Einzige, der sich lohnt, auszurichten. Auf die Tatsache, dass du gewiss handelst, wenn wir uns berufen, auch in dieser Woche und in diesem Tag. Amen.